ARD. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
Was Corona mit uns gemacht hat, das ist das Thema dieser Ausgabe. Nicht wundern, aufgenommen haben wir diesen Podcast vor Live-Publikum. Deshalb klingt es nicht ganz so wie gewohnt.
Wir warten auf die Männer, wie immer. Sie sind bereit, Sie haben zwar noch kein Mikrofon, aber...
Ich habe einen Zettel dabei.
Ja.
Ich habe einen Zettel dabei, weil wir in einer Stunde fertig werden müssen. Und was Sie natürlich alle nicht wissen, ist, dass wir sonst häufig zu lange quatschen und das, was ich zu viel geredet habe, hinterher rausschneiden.
Aber sonst sind Sie, wir zeichnen immer donnerstags 12.15 Uhr auf, auch exakt zur Zeit fertig. Ich will nicht drängeln, Herr Kekulé. Alles gut.
Ist okay, oder?
Ja, ja.
Soll ich noch ein Eis holen? So, fertig.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Das waren die Worte von Kanzlerin Angela Merkel und quasi Startschuss für einige aufregende, intensive, erkenntnisreiche Jahre der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen wollen wir in der kommenden Stunde besprechen, denn sie sind weitreichend. Was Corona mit uns gemacht hat, das ist unser Thema heute. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Bei mir ist Professor Kekulé, Virologe, Epidemiologe und Namensgeber des Podcasts Kekulés Gesundheitskompass heißen wir mittlerweile. Und soweit ist alles wie immer, aber wir sind heute nicht im Studio oder per Leitung zugeschaltet, sondern auf einer Bühne. Leipzig lauscht das Podcast-Festival. Es ist Samstag, der 15. März, kurz nach 13:30 in der ARD-Audiothek. Hören Sie diese Ausgabe aber wie gewohnt im 14-tägigen Rhythmus. Die ARD-Audiothek ist ohne Anmeldung und ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Sie finden dort noch mehr Inhalte, neben den Podcasts auch alle Radiostationen der ARD und natürlich auch Hörspiele. Und damit zurück zu uns. Gestartet sind wir bei MDR aktuell mal mit diesem Gesprächs- und Informationsformat mit Kekulés Corona-Kompass. Jahrelang und gerade 2020 fast täglich hieß es da zu Beginn jeder Ausgabe, wir wollen Orientierung geben. Und die erste Ausgabe, die jährt sich morgen am 16.03. zum 5. Mal. Und das 5-jährige Jubiläum begehen wir also quasi hier mit Publikum. Schön, dass Sie da sind, dass ihr da seid. Und da wollen wir das mal so ein bisschen fühlbar machen, uns zurückbeamen. 5 Jahre ist es her, dass die Pandemie so richtig ins Leben eingegriffen hat, sei es als Krankheit an sich oder durch die Schutzmaßnahmen. Wir erinnern uns an Abstandsregelungen, Plexiglasscheiben, Masken, 2G, 3G-Regelungen, Lockdown, Corona-Warn-App. Und deshalb bitte ich um ein kurzes Stimmungsbild per Handzeichen am liebsten. Ganz ehrlich, wer hat noch Klopapier und Nudeln aus 2020 zu Hause im Lager? Okay, keiner. Was, wirklich? Also Professor Kekulé hat sich gemeldet, für alle, die es nur hören und nicht vor Ort sind. Wer ist denn der Ansicht, dass er persönlich, er oder sie, verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist? Da würde ich sagen, das ist die Mehrheit. Interessant. Nächste Frage, Schul- und Kita-Schließungen, fanden Sie die als gerechtfertigt? Wer war das? Wer fand es gerechtfertigt? 2, 3, Professor Kekulé auch mit. Ich fand es nicht so gerechtfertigt. Meine Tochter war gerade in der Eingewöhnung. Wer von Ihnen im Publikum hat meine Eingewöhnung für einen Kindergarten mitgemacht? Sehr gut, das ist die Hälfte etwa. Bei uns waren es dann 3 Eingewöhnungsphasen. Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. So, nächste Frage. Wer wäscht sich seit der Pandemie öfter und intensiver die Hände? Man sieht es förmlich vor sich, wie sich die Viren auf den Händen halten. Das ist also die Mehrheit hier in Leipzig. Wer hat bei Konzerten oder großen Menschenmengen mittlerweile ein eher mulmiges Gefühl oder denkt sich mal kurz, na, hier ist eine Schniefnase, hier wird, ja, es sind ein paar Vereinzelte. Geht mir auch so. Und mit der nächsten Frage, da steigen wir unmittelbar in unser Thema ein. Wer glaubt, Corona kommt aus einem Labor in China? Sind ja so ein Drittel, würde ich sagen. Der BND glaubt es auch, dass wir ja die Erkenntnis aus der vergangenen Woche, Professor Kekulé, einige Zeitungen haben darüber berichtet, dass es auch dem Bundeskanzleramt vorlag, diese Laborthese. Wie ist Ihre Ansicht? Was denken Sie? Wo kommt's her? Von einem Tier, aus dem Labor?
Jetzt kann ich natürlich nichts anderes sagen als in den anderen Podcast-Versionen. Guten Tag erstmal. Hallo Frau Pöttcher. Ja, also es ist so, man kann das sozusagen chronologisch aufblättern. Am Anfang waren beide Thesen gleich wahrscheinlich. Also es gab die Möglichkeit, dass dieses Virus aus dem Labor kommt. Es gab die Möglichkeit, dass es aus der Natur von irgendeinem Wildtier kommt. Und es war eigentlich immer klar, dass das nicht direkt von der Fledermaus gekommen sein kann, weil dazu war es von Anfang an zu ansteckend für Menschen. Also es musste sich fit gemacht haben bei irgendeinem Zwischenwirt quasi, wo es gelernt hat, ein anderes Säugetier, wo es gelernt hat, Menschen besonders effektiv anzustecken. Es musste ein Säugetier sein, was dem Menschen ähnlicher ist als die Fledermaus. Und welches das ist, war immer die große Frage. Da hatte jeder Virologe so sein Lieblingstier. Irgendwann habe ich festgestellt, dass Christian Drosten und ich das gleiche Lieblingstier haben. Das war der Marderhund in dem Fall. Wahrscheinlich aus der gleichen Überlegung heraus. Bei ihm weiß ich es jetzt nicht. Aber es ist so, dass diese Marderhunde als Pelztiere gehalten werden, auf diesen Märkten auch verkauft werden. Und man weiß, dass sie infiziert werden können mit dem alten SARS-Virus und mit SARS-CoV-2. Also konnte so ein Marderhund aus der Pelzzucht ganz gut als Zwischenwirt in Frage kommen. Es war aber so, dass natürlich solche Marderhunde, und das war etwas, was wir im Podcast besprochen haben, auch genau in diesem Labor in Wuhan als Versuchstiere gehalten wurden für Coronavirus-Experimente. Da muss man natürlich sagen, aha, könnte sich das Virus auch dort entwickelt haben. Und es gab immer den einen Grund, warum ich gesagt habe, das ist eher weniger wahrscheinlich, weil das Virus eine Besonderheit hat, eine genetische Besonderheit. Wir nennen das eine Furin-Schnittstelle, was auch immer das ist. Etwas ganz Besonderes, was andere Coronaviren auch haben, aber diese besondere Art von Coronaviren haben das normalerweise nicht und schon gar nicht so eine perfekte Furin-Schnittstelle. Das ist eine, die so gut gemacht ist, dass sie perfekt funktioniert. Und da habe ich immer gesagt, na, da ist so ein Dr. Mabuse irgendwo in China, der genialer ist als die Natur, das gibt's doch gar nicht. Also das glaube ich irgendwie nicht, dass sich das einer ausgedacht und dann gebastelt hat. Bis im September 2001 ein Forschungsantrag publik wurde von einer amerikanischen Firma, die genau so ein Virus basteln wollte, genau diese Gebrauchsanweisung aufgeschrieben hat, gesagt hat, wir bauen diese Furin-Schnittstelle in ein Coronavirus ein, damit es für Menschen und andere Säugetiere ansteckend wird. Und wir machen das gemeinsam mit einer Wissenschaftlerin in Wuhan, die auch bekannt ist, die dort sich mit Fledermausviren auskennt, und haben einen Forschungsantrag gestellt. Der wurde dann abgelehnt, aus Sicherheitsgründen unter anderem. Und als ich das Ding in der Hand hatte, wie viele andere, bin ich umgeschwenkt und habe gesagt, okay, Kinders, also da ist sozusagen der Bekennerbrief, wenn Sie so wollen. Da schreibt einer rein, ich werde den Hausherrn mit einer 9mm Pistole erschießen, nachmittags um 3. Und am nächsten Tag nachmittags um 3 ist er tot und mit 9mm Kaliber erschossen worden. Nur der Gärtner sagt, nee, ich war es jetzt doch nicht.
Also ganz blöder Zufall.
Ganz blöder. Also da muss man einfach sagen, der gesunde Menschenverstand, den muss man auch als Virologe ja nicht unbedingt bei der Sicherheitskontrolle des Labors abgeben. Das heißt, ich habe damals gesagt, die überwiegende Wahrscheinlichkeit spricht für die Laborthese. Heißt 51%. Das heißt aber nicht, dass es stimmen muss. Das sind nur Indizien und die Juristen wissen, überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt für eine Anklage, genügt aber nicht für eine Verurteilung. Da brauchen sie eine zweifelsfreie Entscheidung, also 95% Wahrscheinlichkeit und mehr. Und deshalb sage ich, das, was jetzt da rausgekommen ist, da müsste der Bundesnachrichtendienst schon wirklich Fakten auf den Tisch legen, die weit über diese 51% überwiegende Wahrscheinlichkeit hinausgehen. Alles andere, würde ich sagen, reicht eben nicht, um die Chinesen, wenn sie so wollen, dann auch als Täter darzustellen.
Die Außenamtssprecherin Chinas hatte darauf reagiert und hatte gesagt, dass ja bereits die Weltgesundheitsorganisation da war in Wuhan und die mal hat gucken lassen und hat das quasi als Gegenbeweis für die These des BND genutzt, weil der WHO nichts gefunden hat. Nun ist das so ein schwieriges Ding. Wonach forscht man denn in so einem Moment? Wonach guckt man denn da genau?
Also das ist Quatsch. Also diese Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, das war Show. Die sind natürlich die Labore geführt worden, die durften sich bestimmte Sachen anschauen, die durften aber nicht mit allen Menschen sprechen, mit denen sie wollten. Die durften keine Proben mitnehmen, keine Proben untersuchen. Das ist also eine einzige PR-Veranstaltung der Chinesen. Man muss ja Folgendes dazu sagen, die Podcast-Hörer werden jetzt vielleicht so eine kleine Doublette hören zu damals, als es aktuell war. In China wurden ja unmittelbar, nachdem das Ereignis passiert ist, von diesem Markt, wo sie behauptet haben, dass es ausgebrochen sei, Proben genommen. Und es wurden im Umland ganz viele Pelztiere gekeult. Die wurden getötet. Das würde man bei uns wahrscheinlich auch so machen. Und jetzt haben die am Anfang behauptet, sie hätten 360 ungefähr Proben gezogen in der Größenordnung. Ich weiß nicht, ob ich die Zahl noch richtig im Kopf habe. Und man würde das jetzt untersuchen, ob von diesen ganzen Tieren da im Umfeld und von den Proben vom Markt irgendwie vielleicht das Virus sich auftreiben lässt. Dann waren die Proben verschwunden, dann gab es ewig keine Ergebnisse. Plötzlich gab es dann Ergebnisse und die sollen darauf hindeuten, dass das auf natürliche Weise auf diesem Markt von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall eine konstruierte Geschichte. Also diese Geschichte mit dem Markt in Wuhan, die leider auch von manchen Epidemiologen weltweit als die Lösung des Problems gefeiert wird, wo auch Christian Drosten bis vor kurzem gesagt hat, so in der Art muss es gelaufen sein. Diese Geschichte, die halte ich nach wie vor für eine Fake-Geschichte. Ich halte es für möglich, dass die chinesischen Behörden wissen, dass es aus irgendeiner Pelztierzucht kam und es deshalb verheimlichen wollen, weil das natürlich auch schon unangenehm genug ist. Ich halte es aber eben für technisch gesehen etwas wahrscheinlicher, mini-wahrscheinlicher, dass es aus dem Labor kam. Und in dem Fall wollen sie es natürlich auch nicht zugeben. Das ist ja klar, das ist ja auch Ehrensache. Und wir wissen, sowas kann aus dem Labor kommen. Ich habe heute gelesen, dass auch Lothar Wieler, der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts, plötzlich jetzt aus der Kiste kommt und sagt, ich glaube auch, dass es aus dem Labor kommt. Schön, dann sind wir schon ein paar mehr, die das für möglich halten. Aber wir werden es natürlich nie beweisen, weil wenn es irgendwelche Beweise gibt, dann sind die irgendwo in einem Fundament in Shanghai in Beton gegossen. Das ist ziemlich sicher, dass das nicht zutage treten wird. Deshalb muss man überlegen, aus China werden immer wieder gefährliche Erreger kommen. Die haben dort Wasservögel, wo die neuen Grippeviren herkommen. Also Grippeviren bilden sich von Wasservögeln, häufig aus Zentralasien und China. Die haben dort Fledermäuse, wo Unmengen von gefährlichen Viren, unter anderem eben diese Coronaviren, zirkulieren. Auch da könnte wieder was kommen. Sodass ich sage, wir müssen mit der chinesischen Regierung ein gutes Verhältnis haben. Wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Fingerpointing, also jetzt Schuldzuweisungen, bringen überhaupt nichts, zumal wir es nicht beweisen können. Sondern wir müssen leider, und das hat die WHO ja auch gemacht, gute Miene zu bösem Spiel machen und sagen, okay, ihr habt es nicht rausgefunden, woran es liegt. Wir werden es ohne euch auch nicht rausfinden. Aber wir müssen Labore sichern, zum Beispiel weltweit Labore sichern, auch bei uns. Also auch bei uns so, wenn Sie in irgendwelcher Uni so ganz einfache Einbrecherbanden, die normalerweise Autoreifen klauen oder ähnliches, wären ohne weiteres in der Lage, an einer der deutschen Unis mal schnell ein paar Antragsbazillen zu klauen. Und das ist ja auch schon beunruhigend genug. Und da, glaube ich, müssen wir was tun. Also wir müssen für die Sicherheit der Labore sorgen und wir müssen dafür sorgen, dass international die Internationale Atomenergiekommission, Organisation und eigentlich, jetzt mal von so ein paar Schurkenstaaten außen vor, werden alle kerntechnischen Anlagen weltweit von denen überwacht. Und es gibt gewisse Standards und die dürfen da auch Inspektionen machen und so. Sowas habe ich vor langer, langer Zeit, damals als der Irakkrieg ausgebrochen ist, 2003, auch für biologische Agenzien gefordert. Und das gilt nach wie vor, dass wir das eigentlich bräuchten. Und eigentlich ist das eine Lehre aus der Pandemie, dass wir solche biologischen Agenzien genauso ernst nehmen müssen wie nukleare Bedrohungen.
Wie gut wir auf eine nächste Pandemie vorbereitet sind, wird auch noch Thema sein. Ich würde gern noch mal zur Laborthese kommen und was es mit uns gemacht hat, diese Pandemie in Sachen Kommunikation. Nachdem es 80 Millionen Bundestrainer gab im Fußball, gab es plötzlich 80 Millionen Virologen, die sich auch auskannten. Und man hat gemerkt, es ist ein schmaler Grat zwischen Skepsis gegenüber einer solchen Laborthese zum Beispiel und Verschwörungstheorien. Was haben Sie während der Pandemie in Sachen Kommunikation gelernt? nicht nur unter den Profis, unter den Virologen, sondern eben auch unter Leuten, die das nicht gelernt haben?
Also so ganz Laie war ich ja vorher nicht. Ich habe ja lange schon vorher für den Tagesspiegel eine Kolumne geschrieben. Und dadurch, dass ich mich immer mit Epidemiologie, mit solchen Ausbrüchen, auch mit Bioterror zum Beispiel beschäftigt habe, war ich jetzt nicht völlig neu in der Kommunikation, als diese Pandemie losgegangen ist. Eigentlich kannte ich das Spielchen schon. Irgendwas ist im Fernsehen, irgendwo gibt es einen Bericht. Und dann habe ich meiner Sekretärin schon gesagt, machen Sie sich gefasst, es geht wieder los. Und dann gab es immer so ein, zwei Wochen, wo jeden Tag 20 Mal die Journalisten anrufen und irgendwas wissen wollen. In dem Fall hat es natürlich länger gedauert. Aber was an dieser Pandemie wirklich anders war, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man plötzlich Menschen hatte, die persönlich wahnsinnig echauffiert waren. Die einen hatten irrsinnige Angst, die waren panisch wegen dieses Virus, was da unterwegs ist. Es war also keine nette Auskunft vom Herrn Doktor, sondern es war wirklich so Leute, die in Not waren, auch seelisch an der Grenze waren. Die anderen waren dann zumindest etwas später völlig am Ende wegen der Gegenmaßnahmen. Ich habe das immer sekundäre Kollateralschäden genannt, also die Kollateralschäden, die durch die Gegenmaßnahmen auftreten. Und das hat ja dann irgendwann so ein bisschen umgekippt. Am Anfang gab es viele Menschen, die Angst vor dem Virus hatten und wollten, dass der Staat sie schützt. Finde ich berechtigt, ehrlich gesagt. Wenn Hochwasser ist, bauen wir auch nicht selber die Dämme, sondern hoffen, dass das irgendwie gemacht wird. Oder wenn Russland angreift, sagt, nö, wir müssen doch nichts machen und das ist nicht so schlimm wie die Grippe und es kommt nicht nach Europa und Grenzkontrollen brauchen wir alles nicht und so. Dann sind die alle umgeschwenkt, haben Gegenmaßnahmen ergriffen bis zum ersten Lockdown und spätestens am Ende des ersten Lockdowns war es dann so, dass die Leute gemerkt haben, was das wiederum bedeutet und dann gab es dann Künstler, die nicht mehr auftreten konnten, Kneipen, die zumachen mussten, Leute, die Platzangst und Depressionen gekriegt haben. Und da muss ich sagen, da die Kommunikation sozusagen im Krisenherd selber, dann auch mit der ganzen Familie, das hat ja uns alle betroffen, bis hin zu Morddrohungen, die man dann kriegt und sowas. Das ist so, das ist komplett anders, als wenn Sie, was weiß ich, nach Afrika fahren, da ist ein Ebola-Ausbruch und man kommt dann als White Doctor und macht ein paar schlaue Sprüche und setzt sich in den Flieger und ist wieder schön daheim hinterher, weil das Geschehen ja zu Hause und überall war und dann direkt dann auch Freunde sterben und solche Dinge, das ist natürlich dann eine ganz andere Art von Betroffenheit. Darum glaube ich, das ist keine normale Kommunikation mehr, sondern das ist so eine Art schwelende Panik, die man managen muss. Und ganz ehrlich gesagt, das hat sich auch auf die Kommunikation unter den Fachleuten ausgewirkt. Also ich hatte gerade in Deutschland den Eindruck, dass der eine oder andere da auch mit einer anderen Emotionalität plötzlich dabei war als sonst bei Fachdiskussionen.
Eine Emotionalität, die sich wahrscheinlich auch nochmal exponentiell in den sozialen Medien gezeigt hat. Da, wo Leute ungefiltert sagen können, was sie gerne möchten und auch dort ihre eigenen Theorien herausplauzen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also da war ich jetzt ehrlich gesagt, ich folge niemanden auf den sozialen Medien. Ich schreibe manchmal was, aber ich folge niemanden, weil ich das nicht als Informationsquelle in dem Sinn benutze. Angefangen zu twittern, wie man damals noch gesagt hat. Wie ist das eigentlich, wenn man sagt, zu x'en, das geht irgendwie nicht, oder? Jemanden x'en ist irgendwie...
Macht man eigentlich
heißt
gar nicht
eigentlich
mehr,
ne? Wegkreuzen, wegkreuzen.
Beiden alle
x. X's and O's gibt es ja sozusagen. Mhm. Also es ist so, da haben die Fachleute auch angefangen zu twittern. Und es ist ja, glaube ich, bekannt, ohne jetzt in Details nochmal zu gehen, dass dann auch die sich gegenseitig bei Twitter bekeilt haben. Ja, also ich bin da ganz massiv von einem Kollegen über Twitter angegriffen worden, was ich eigentlich gar nicht lese. Aber das stand dann wiederum in der Zeitung, weil die Journalisten Twitter lesen. Also das hat sich in der Pandemie eine der vielen Dinge, die die Pandemie verändert hat. Also ich finde ja interessant die Frage, was hat die Pandemie eigentlich mit uns gemacht? Ja, wir leben ja eigentlich heute in einer Welt, die Pandemie ist vorbei, aber wir leben in einer Welt, die eigentlich von der Pandemie gemacht ist, ohne dass wir es gar nicht so an allen Ecken uns bewusst machen. Und eins ist, dass Wissenschaftler inzwischen übersteht und ist auch eine Unsitte, weil man nicht mehr wirklich diskutiert, nicht mehr ausführlich. Und ich glaube, dass das bei Wissenschaft besonders schädlich ist, aber auch in vielen anderen Bereichen, diese verkürzte Kommunikationsform auch über Dritte, sozusagen über die Öffentlichkeit, da hat man so Schwierigkeiten, es dann wieder einzufangen. Sie können ja auch beim Tweet den nicht zurückholen, sodass ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist, dass wir aus meiner Sicht schon seit der Pandemie vorsichtiger dem Fremden gegenüber geworden sind. Wir, vielleicht auch, weil die ja früher mal alle ansteckend für uns waren, das weiß ich nicht, aber es ist so, dass man, glaube ich, misstrauischer geworden ist, dass so ein Grundmisstrauen in der Gesellschaft ist und auch so ein bisschen so ein Rückzug ins Private. Ja. Und ich glaube, dass man so dieses Vertrauen in den Staat, in die Allgemeinheit, in die anderen, auch dass der Fremde einem was Gutes will unter Umständen, dass das ein bisschen gelitten hat.
Sie hatten eine interessante Brücke gezogen zum Tod von Gene Hackman in den USA. Wollen Sie es nochmal erläutern? Ich fand diesen Gedanken sehr, sehr spannend.
Habe ich deshalb, weil wir beide ja bekennende Filmfans sind. Gene Hackman ist ja ein großer Schauspieler gewesen. Ich kenne ihn natürlich noch aus French Connection damals und vielen anderen tollen Filmen. Staatsfan Nummer 1 und so weiter. Es ist so, Gene Hackman war ein super erfolgreicher Schauspieler, der kürzlich gestorben ist im hohen Alter. Der war, glaube ich, 95 schon. Das Interessante ist, der hat sich zurückgezogen nach der Pandemie in Santa Fe, in seinem Haus, in so einer gated community, wie die das in Amerika, so dass er nach der Pandemie kaum noch aus dem Haus gegangen ist mit seiner Frau zusammen, die wesentlich jünger war. Und dann passierte was ganz Dummes, nämlich sie hat einen Virusinfekt gekriegt, ganzen anderen, Hantanvirus, das ist sowas, was man vom Mäusepipi letztlich kriegt, also irgendwie bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Und dann ist sie krank geworden, offensichtlich aber nicht zum Arzt gegangen. Das heißt, man kann feststellen, dass sie wohl keine Affinität hatte, sich ärztlich behandeln zu lassen, weil es muss ihr schlecht gegangen sein. Und er war nun, was jetzt die Öffentlichkeit nicht so gut wusste bisher, schwerst dement am Schluss, super dement und 100% von ihr abhängig, sodass, was wahrscheinlich einige gelesen haben, dann es tragischerweise so geendet ist, dass sie gestorben ist am Hantanvirus, irgendwann Kreislaufversagen hatte und tot am Boden lag. Er hat noch eine Woche länger gelebt, hat aber wohl sich nicht helfen können, vielleicht auch gar nicht bemerkt in seinem Zustand, dass sie verstorben ist. Und ist dann eine Woche später an einer anderen Stelle dieses Hauses, auch im Haus zusammengebrochen, quasi verdurstet und gestorben. Und der Hund auch noch. Der Hund ist auch, den konnten sie auch nicht mehr versorgen, der ist auch verdurstet. Die zwei Hunde, die draußen waren, die hatten insgesamt drei, haben es überlebt. Ich finde, das ist so ein Bild irgendwie. Ja, die Menschen haben sich eingeschottet und Angst irgendwie von draußen und seit dieser Pandemie keine Kommunikation mehr gehabt. Und dann sterben sie im Grunde genommen wegen dieser Einsamkeit. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt sehr dramatisch, aber ich glaube, dieses Bild, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in so einer inneren Welt irgendwie verrotten. Ja, das ist nach der Pandemie eine ganz wichtige Sache. Wir müssen wieder Mut haben, auch unserem Nächsten gegenüberzutreten und nicht nur Podcasts zu hören. Die Podcasts waren ja Gewinner der Pandemie, kann man sagen.
An dieser Stelle gab es Probleme bei der Aufnahme, um zu verstehen, worum es im Folgenden geht. Hier eine Nachvertonung. 180 Tage waren die Schulen in Deutschland geschlossen. Eltern und Kinder kamen an ihre Grenzen. Eine Kollegin erzählte mir, dass sich ein gewisser Mut zur Unperfektheit breit gemacht hat.
Ganz ehrlich, ich habe Perfektion aufgegeben. Ich habe nicht Lehramt studiert. Ich kann meinen Kindern diesbezüglich nichts beibringen. In der 7. und 10. Klasse habe mein Bestes gegeben. Und trotzdem gibt es Theorien, die sagen, dass durch diese Schulschließungen so ein Unbehagen mit dem Staat stattgefunden hat. Und auf den begründet sich auch so ein gewisser Rechtsruck in diesen Zeiten. Würden Sie da mitgehen?
Das ist einer von vielen. Die Schulschließungen sind ein Teil. Die Masken sind ja auch ein ganz wichtiges Symbol. Da muss man als Virologe was ganz Gemeines sagen. Schulschließungen wirken. Das, egal, was Herr Lauterbach nach der Pandemie gesagt hat, Schulschließungen senken die Inzidenz. So, warum senken sie die Inzidenz? Gibt es 1000 Studien, die das gezeigt haben. Warum? Nicht unbedingt, weil die Kinder so super infektiös sind. Das war einer der großen Streitpunkte. Sind Kinder genauso ansteckend wie Erwachsene? Die Antwort ist nein, sie sind nicht genauso ansteckend wie Erwachsene bei Corona. Bei anderen Erkrankungen kann es wieder anders sein. Aber das Problem ist, Schulschließungen wirken deshalb, weil sie natürlich auch das soziale Leben reduzieren. Die Kinder gehen nicht mehr in die Schule, sie fahren nicht mehr im Bus hin und her, die Eltern müssen sie nicht mehr in die Schule bringen, sie treffen ihre Freunde nicht mehr in der Schule und zu Hause. Also das Ganze, was um die Schule rum ist, findet ja auch nicht mehr statt. Und das ist der Hauptgrund, dass man quasi so eine Art Kontaktreduktion durch die Schulschließung hat. Das ist nicht nur die Frage, ob Kinder ansteckend sind. Das heißt, Schulschließungen wirken, haben aber auch besonders viele Nebenwirkungen. Sie haben es gesagt, dass psychologisch und vom Lernpensum her die Kinder wahnsinnig gelitten haben, ist klar. Sodass man sich beim nächsten Mal überlegen müsste, wann zieht man das Instrument der Schulschließung? Brauche ich das überhaupt? Das Problem ist nur, dann kam der Herbst, wo die Schulen wieder aufgemacht werden sollten oder aufgemacht wurden. Bis dahin hätte man sich Alternativen überlegen können. Mit Masken, mit Schnelltests, mit 1000 Varianten, Lüftung und so weiter. War immer der Witz, dass die Kinder mit dem dicken Mantel in die Schule sollen. Da hätte man natürlich auch Lüftungsinstrumente, gab es ja Geräte, mit denen man sowas machen. Das ist ja alles nicht implementiert worden, sodass man im Herbst dann plötzlich sagte, ups, da ist ja schon wieder eine Welle. In Klammern, die Virologen hatten es alle angekündigt, kam die angekündigte Welle. Man hatte sich aber für die Schulen nichts ausgedacht, also musste man sie wieder zumachen. Und das war eigentlich der Moment, wo man sagen muss, das ist dann Staatsversagen, weil dass man im ersten Moment die Maßnahme ergreift, die halt möglich ist, ist, glaube ich, richtig. Und dass es die Maßnahme ist, die auch gewirkt hat, ist auch richtig. Nur wäre vermeidbar gewesen, wenn man anders vorbereitet hätte. Aber weil Sie nach den Rechtsradikalen fragen, also es ist halt so, da ist schon mehr dahinter. Es ist so diese Frage, der Staat verlangt mir was ab. Und eigentlich ist es so, dass da auch fast die Verschwörungstheorie, drum ist das so wichtig, wo das Virus auch herkam, mit eine Rolle spielt. Ist das Virus nicht vielleicht vom Staat sogar gemacht worden? War das nicht vielleicht sogar in amerikanischen Laboren hergestellt und China nur sekundär dabei gewesen? Ist da so eine Art Weltverschwörung, Deep State, wie Donald Trump das immer sagt, im Gange gewesen? Und diese, sage ich mal, Vorstellung, dass überall nur Feinde sind, die mir Böses wollen, wo ich Angst haben muss, dass, wenn ich da eine Maske aufhabe, dass da vielleicht in der Maske sogar noch was drinnen ist, was schädlich sein könnte und. Die hat eben damit reingemischt. Und was falsch gemacht wurde, ist meines Erachtens, statt zu sagen, wie Herr Lauterbach das mal gemacht hat, diesen nebenwirkungsfrei. Ja, ich meine, da weiß natürlich jeder Hausarzt, dass das nicht stimmen kann und der Patient dann schnell auch. Und dann fühlt man sich nicht mehr gut informiert und vertraut den Ärzten und dem Staat nicht mehr. Und so war es ja in ganz vielen Bereichen, wie eben dieses Thema Ursprung des Virus. Das ist eigentlich total trivial. Ich habe es am Anfang versucht zu erklären. Das Problem kam dadurch, dass ein paar Wissenschaftler eben gesagt hat, das kann nicht aus dem Labor in Wuhan kommen. Und jeder, der sagt, es kommt aus dem Labor, ist Verschwörungstheoretiker. Und diese ad personam, diese Diskreditierung von Kollegen, die möglicherweise sich widersetzen wollen, die gab es nicht nur in dem Bereich, sondern bei ganz vielen Debatten. Das hat eben dazu geführt, dass man eigentlich als Bürger dann nicht mehr eine objektive Diskussion gesehen hat, eine transparente Diskussion zwischen zwei Leuten, wo man sich eine Meinung bilden kann, sondern man wurde immer so ein bisschen für blöd verkauft, wie ein Kind quasi pädagogisch behandelt. Und das halte ich eigentlich für den falschen Weg. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland die Chance haben, die Leute klug zu machen und auch da beim Wort zu nehmen. Und drum, Sie haben es am Anfang gesagt, alle sind Virologen plötzlich. Ich habe immer gesagt, wir sind Virus. Früher hieß es ja mal, wir sind Papst. Ja. Wir sind Virus. Ich fand es gut. Ich finde es gut, dass heute auch, das ist ein Vorteil von der Pandemie, dass so viele Leute sich jetzt mit Viren auskennen.
Und sich mehr die Hände waschen.
Und vielleicht sogar wissen, dass man das gar nicht immer machen muss. Ja? Das ist übrigens so, das, was ja überall so in den Medien war, wie hieß das, Hände waschen,
Abstand halten.
Abstand und in den Ellbogen niesen und sowas. Ja. Es ist so eine Art Crowd Resilience, also wie sagt man, so eine Art Schwarmresilienz ist da entstanden. Ja. Dass wenn jeder Einzelne in seinen Alltagssituationen das Richtige macht, dann hört die Pandemie plötzlich auf. Mhm. Und das war auch die stärkste Maßnahme, die wir in Deutschland ergriffen haben. Die hat nicht der Staat ergriffen, sondern die Bürger selbst. Das sieht man an diesen Zahlen, viele wissen das schon. Kurz bevor der erste Lockdown verhängt wurde, gingen die Infektionszahlen runter. Das liegt nicht daran, dass die Zeit da rückwärts gelaufen wäre oder wie manche Verschwörungsleute sagen, der Lockdown nicht nötig war. Der erste Lockdown war leider unvermeidlich, aber...
Und zu spät? Oder?
Der war, kam viel zu spät, ja. Okay. Kann ich da gleich noch was dazu sagen. Aber die Zahlen gingen runter, weil die Leute zu dem Zeitpunkt verstanden haben, worauf es ankommt. Die haben selber schon ihre Kontakte reduziert. Und die Zahlen gingen zum Beispiel in Schweden auch runter, wo man gar keine solchen Maßnahmen verhängt hat.
Der Lockdown hätte viel früher kommen
Der Lockdown sein. Früher, schon.
Glauben Sie, dass da Verständnis für da gewesen wäre, im Sinne der Begründungskultur?
Ja, gerade ganz am Anfang. Ganz am Anfang war es ja so, dass die Menschen in Deutschland wirklich mitgemacht haben. Die wollten wissen, was da jetzt ist. Die haben die Bilder aus Italien gesehen, die haben die Bilder aus China gesehen, die haben gesehen, dass da eine 11-Millionen-Stadt eingekesselt wird quasi und die Leute ja zum großen Teil vorher noch geflohen sind in China. Und ich glaube, dass da so eine Phase war, wo man es noch nicht verstanden hat. Wenn man denen jetzt gesagt hätte, wir verlängern, das war ja damals mein Vorschlag, wir verlängern die Faschingsferien um 2 Wochen.
Fasching zu feiern?
Nee, ohne Fasching zu feiern, genau, die heißen in Bayern, heißen die Skiferien. Wir verlängern die Skiferien aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Rückkehrer wahrscheinlich das Virus aus den Skigebieten einschleppen. Es war schon klar, dass es dort die Viren gab. Zweitens, und seine wichtigsten Experten haben gesagt, das Virus ist nicht in Deutschland und kommt wohl nicht nach Deutschland. Und darum war damals mein Vorschlag, weil ich eine andere Meinung vertreten habe, dass ich gesagt habe, lass uns 2 Wochen Lockdown machen. Ich habe es nicht Lockdown genannt, aber so eine Art Sicherungsphase machen, weil in der Zeit gibt es dann wenig Infektionen. Und wenn wir alle Leute, die husten und starke Atemwegsinfektionen haben, ins Krankenhaus bringen und sofort testen, den Test gab es ja schon, dann können wir feststellen, ob das Virus im Land ist und in welchem Umfang, dass wir überhaupt mal wissen, was hier los ist. Und deshalb hätte das denn wahrscheinlich, wenn man das gemacht hätte, hätte man natürlich festgestellt, dass das Virus längst schon da war. Es war ja vor Heinsberg. Und dann hätte das zur Folge gehabt, dass wir den ersten Lockdown mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr gebraucht hätten, weil wir dann mit konventioneller Nachverfolgung ganz lange noch über die Runden gekommen wären.
Es gab täglich eine Pressekonferenz mit Lothar Wieler, die auch viele Menschen verfolgt haben. Glauben Sie, dass da die Offenheit da gewesen wäre, noch mehr Inhalte zu konsumieren? Ich meine, in der Zeit musste Homeoffice organisiert werden, die Kinderbetreuung. Man hatte genug zu tun, vielleicht die Älteren noch zu schützen, zu versorgen, damit nicht alle in die Supermärkte gehen müssen, um sich einer Gefahr auszusetzen. Wie hätte man das konkret gut anstellen können?
Also ich war von diesen Pressekonferenzen ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil das war immer so, dass man quasi erklärt hat, wie die Spielergebnisse des Tages sind. Das ist so ähnlich, als wenn Sie Sportmoderatorin sind und immer nur sehen, wer gegen wen wie viele Punkte gemacht hat, aber kein einziges Spiel gesehen haben vorher und kein Spiel moderiert wird. Was da immer gefehlt hat, ist zu erklären, vor allem, warum bestimmte Maßnahmen jetzt empfohlen werden. Warum machen wir jetzt das? Warum glauben wir, dass das funktioniert? Und bei den Impfstoffen am Anfang hieß es, die sind alle super. Später hieß es, da gibt es vielleicht doch ein paar Nebenwirkungen, aber nur ganz selten. Und dann wieder später war es so, dass die Impfstoffe dann plötzlich gar nicht mehr empfohlen wurden. Und dann hieß es erst ganz lange, Kinder soll man nicht impfen. Das war eine Besonderheit in Deutschland. Und plötzlich hieß es, jetzt sollen die Kinder auch geimpft werden, auch wenn sie keine Vorerkrankungen haben. Und. So gibt es ganz viele konkrete Überlegungen des Staates, die, wo sicherlich hinter den Kulissen Leute sich Gedanken gemacht haben. Aber aus den berühmten RKI-Protokollen zum Beispiel, die ja peinlicherweise auch nicht freiwillig rausgerückt wurden, sondern erst durch einen Gerichtsbeschluss, glaube ich, oder auch geleakt wurden, da ist eigentlich erkennbar, wenn man diese Protokolle sich anschaut, dass die Fragen, die die Bevölkerung bewegt haben, brauche ich jetzt unbedingt die Maske? Ja, was ist das für ein Quatsch, dass ich nicht mal nebeneinander auf der Bank sitzen darf beim Spazierengehen? Das, was mich am meisten schockiert hat, einschließlich der Frage Impfung, ja oder nein, so, das ist da alles nicht drinnen, sondern das sind immer nur so Hofberichterstattungen, wo eben so ähnlich wie in manchen Medien, da wurde gesagt, ja, der hat das gesagt, die Fallzahlen sind so und so, der Minister will das und das. Ein paar Schmankerl kommen dann so raus, ja, dass es dann heißt, ja, der Minister redet immer davon, dass es eine Welle der Ungeimpften gibt. Sollen wir ihm mal sagen, dass es auch eine Welle der Geimpften gibt? So, nee, lieber nicht, lass ihn mal reden. Ja. Also das, so Kleinigkeiten kamen dann irgendwie aus den Protokollen raus, da kann man drüber schmunzeln hinterher, aber da sieht man eben auch, wie unwichtig das war, was da geredet wurde. Da war irgendeine Kommission, die hat irgendwas geredet, so als wenn Sie und ich und noch fünf andere Leute sich darüber unterhalten. Aber die Entscheidungen wurden eben ganz woanders getroffen, irgendwo vor dem Kamin, bei der Bundeskanzlerin, bei dem einen oder anderen Ministerpräsident und mit ein paar ausgewählten Fachleuten, die da individuell ohne irgendeine Transparenz dazugeladen, nur für die deutsche Regierung, sondern auch für andere Landesregierungen und Staatsregierungen. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich irgendwo mit einem wichtigen Menschen aus der Top-Etage einer Regierung zusammensaß und nicht irgendwo einer in der Ecke hockte und Protokoll geschrieben hat. Wenn die gehen und stehen, ist immer einer dabei, der aufschreibt. Also ich habe es noch nie erlebt. Selbst als ich, was weiß ich, mal mit einem amtierenden Bundesinnenminister im Café saß in München, ja, saß irgendein Assistent natürlich daneben, außer der Security, der mitschreibt, weil die können sich auch nicht alles merken. Aber ausgerechnet von diesen Besprechungen mit der Bundeskanzlerin, wo also dann die echte Politik gemacht wurde, nicht im RKI, da gibt es keine Protokolle. Und das meine ich mit Transparenz. Ja. Und darüber hat natürlich Herr Wieler A nicht geredet, B ist er bestimmt nicht überall dabei gewesen.
Und wir sind immerhin noch in Deutschland und Behörden notieren alles.
Also mein Eindruck ist schon, ist für mich ausgeschlossen und wäre auch total unprofessionell. Und Frau Merkel macht eigentlich immer einen sehr professionellen Eindruck. Es wäre total unprofessionell, wenn diese Gespräche ohne irgendeine Protokollführung gemacht würden.
Begründungskultur, ganz nah dran sein an den Problemen und den Gedanken und den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Was vielleicht das RKI nicht aufgefangen hat, das waren Corona-Podcasts, auch Ihrer, unserer. Sie haben damals mit Camillo Schumann moderiert und haben, ich habe es damals gehört, haben auch so ganz, vielleicht aus jetziger Sicht, so absurde Fragen beantwortet. Wenn ich meinen Kuchen beim Bäcker kaufe und die Verkäuferin hat keine Handschuhe, kann es sein, dass ich Corona bekomme?
Für ganz viele Leute so gewesen, dass sie da auch geglaubt haben, weil, gerade weil man das so lange dann erklärt, weil man auch selber Fragen stellen kann, wenn man will. Ich glaube, dass sie sich aufgrund dieser Informationen und auch auf andere, aber Podcasts halt besonders gründlich, wirklich selber ein Bild gemacht haben und dann so das Gefühl hatten, ich kann das selber, ich verstehe es jetzt und ich habe meine private Abwehrstrategie. Ich habe das immer verglichen mit dem Straßenverkehr. Also wenn Sie in der Großstadt sind und haben immer auf dem Land gelebt, dann könnte man schon so sagen, so eine sechsspurige Straße in der Stadt, da rüber zu gehen, das ist schon eine Herausforderung. Ja? Das ist schon anders, als wenn da nur mal eine Kuh rumsteht. Aber alle Kinder in der Stadt machen das. Warum? Weil das ein Risiko ist, was sie einschätzen können. Sie sehen, wie schnell das Auto kommt, sie sehen die andere Straße, sie haben so ein 3D-Bewusstsein für die Gefahren. Und so ähnlich geht ein Virologe durchs Land. Also wenn ich im Ebola-Ausbruchsgebiet bin, habe ich auch keine Angst, ja, weil ich genau weiß, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann passiert einem auch nichts. Bei Corona war es ein bisschen anders, das hat ja jeder irgendwann früher oder später gekriegt. Da war dann nur die Frage, wie früh kriegt man es, ist man vielleicht geimpft als Risikoperson und wo ist das nächste Krankenhaus mit Beatmungseinheit. Aber es ist letztlich ist es ein Risiko, was für die Menschen dann irgendwie plötzlich ein Gesicht bekommen hat. Und ich glaube, da waren die Podcasts ganz hilfreich.
Schauen wir mal hinter die Kulissen, sozusagen das Making-of der Podcasts. Da kam wahrscheinlich, und wir kommen gleich noch auf das gute Feedback, aber es kam wahrscheinlich nicht nur gutes Feedback zurück.
Und auch hier leider Aufnahmeprobleme. Feedback und Kritik bekam Professor Kikulé zur Frage, ob medizinisches Personal ungeimpft sein darf.
Und wir hatten zum Teil Sterblichkeit im Altersheim von 10%, also jeder Zehnte. Da habe ich gesagt, okay, die müssen entweder da rausgehen, anderen Job machen, also die können ja im gleichen Altersheim vielleicht in der Küche arbeiten oder im Garten oder sonst was, aber bitte nicht am Patienten, weil wenn ich so einen ethischen Beruf habe, dass ich Menschen helfen will, oder auch als Arzt oder als Krankenpfleger, wenn ich so einen Beruf habe, dann kann ich nicht sagen, das ist das Gleiche wie an der Wursttheke, ich lasse mich nicht impfen, sondern da muss man sagen, entweder lasse ich mich jetzt impfen, um zu verhindern, um die Infektionsrate etwas zu reduzieren. Sie wird ja nicht verhindert dadurch. Oder ich mache einen anderen Beruf. Und darum habe ich gesagt, wir brauchen eine Impfpflicht für Altenheime. und für das unmittelbar tätige Personal und auch für das medizinische Personal. Und da kann ich Ihnen sagen, da hat es richtig gehakelt. Aber für die nächste Pandemie muss man halt schon noch mal erklären, wenn ich durch eine Impfung, sage ich mal, die Ansteckungsmöglichkeit um 30% reduzieren kann, 30-50%, so war das am Anfang, ja. Nicht 100%, aber ich kann sie reduzieren. Wenn derjenige, der krank ist, also sich das Virus geholt hat, geimpft war, scheidet er weniger Virus aus. Er wird zwar krank, aber er scheidet viel weniger aus. Wenn er weniger ausscheidet, ist er weniger ansteckend. Und wenn derjenige, der möglicherweise gefährdet ist, geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schwer krank wird, nicht so hoch. Vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich ansteckt, nicht so hoch. Und wenn ich das zusammen in den Topf tue, kann ich dann wahrscheinlich, sage ich mal, die Hälfte der Todesfälle verhindern durch die Impfung. Nicht alle. Und da muss ich aber sagen, die Hälfte, das reicht mir schon. Aber das ging halt dann in diese Debatte rein, impfen, ja, nein, wie viel darf der Staat? Was weiß ich, der Kekulé war ja auch der, der für die Masken war und solche Sachen. Ja. Also das ist dann so sehr schnell polarisierend. Und Sie haben dann ganz schnell irgendjemand anders, der sagt, nee, wir brauchen das nicht. Und das hätte man halt offen diskutieren müssen. Da hätte man halt mal offen sagen müssen, okay, das spricht dafür, das spricht dagegen. Aus dem und dem Grund will der Staat das so und so lösen. Diese Diskussion hat meines Erachtens viel zu wenig stattgefunden.
Sie haben gerade die Altersheime angesprochen. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Konsequenz aus der Pandemie ist, dass man mehr Verständnis hat für vulnerable Gruppen, dass man mehr Rücksicht nimmt. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Nicht nur vulnerable Gruppen, sondern ich überlege ja immer, was können wir Positives mitnehmen aus so einem Desaster.
Schön, ja.
Eigentlich hat es oft da funktioniert, wo man zusammengehalten hat. Ich sag mal zum Beispiel, es gab ja alte Leute, die waren zu Hause. Ich hätte in der Zeit niemandem empfohlen, ins Altersheim zu gehen. Ich hätte gesagt, hol die Oma heim. Und da gab es dann Leute, die waren zu Hause und haben ihren Nachbarn oder wurden von Nachbarn versorgt. Da gab es dann Nachbarn, die haben gesagt, nee, Muttchen oder Opi, bleib mal schön zu Hause, ich gehe für dich einkaufen. Und das gab es ja massenweise rauf und runter in allen Bereichen Deutschlands und auch im Ausland. Ich glaube, das waren die Sachen, die man viel zu wenig gefördert hat. Da hätte man auch gleich staatlich sagen müssen, dann brauchen wir Programme, dass sowas gemacht wird, dass den Leuten halt zu Hause geholfen wird. Die können dann weiter spazieren gehen, die können rausgehen, aber müssen eben nicht in die Situation gehen, dass sie sich im Supermarkt gefährden. Ich glaube, wir Virologen müssen da auch uns beteiligen an diesem Teil der Aufarbeitung, der leider nicht stattfindet, weil wir auch damals die waren, die ja irgendwie dem Staat vorgeschrieben hat, was er zu tun hat. Also letztlich sind die Maßnahmen weltweit ja auch auf Empfehlungen von Fachleuten gemacht worden. Und gab es Kommunikationsprobleme, gab es schlechte Fachleute, gute Fachleute und so weiter und so weiter. Aber gerade deshalb sind wir irgendwie der Bevölkerung und den Menschen das schuldig, dass wir jetzt die Antworten auf die Fragen liefern, die damals in der Schnelle nicht beantwortet werden konnten. Es ist ja eine ganze Generation traumatisiert worden. Und da kann man nicht einfach sozusagen zur Tagesordnung wieder übergehen.
Nun hat man ja die Datenlage. Wie gut ist denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern durch die Pandemie gekommen? Wahrscheinlich nimmt man da die Todeszahlen zugrunde.
Also lassen Sie es uns mal mit Brasilien vergleichen. Oder lassen Sie es uns mit den USA vergleichen. Oder lassen Sie es uns mit der Anfangszeit in Großbritannien vergleichen. Da sind wir besser durch die Pandemie, deutlich besser durch die Pandemie gekommen, weil wir viel weniger Tote hatten. Aber wir hatten eben auch keinen Jair Bolsonaro, wir hatten keinen Donald Trump, wir hatten keinen Boris Johnson als Regierungschef, sondern eine Naturwissenschaftlerin, und die sich auch von Naturwissenschaftlern umgeben hat in der Situation. Und wir sind ein Land, was viel, viel besser aufgestellt ist finanziell, und wir haben ganz viel mit der Brieftasche ja gelöst, sodass eine Pandemiefolge bei uns eben auch ist, dass wir uns brutal verschuldet haben natürlich. Daher würde ich sagen, sagt die Statistik eigentlich, wir sind dafür, dass wir eins der aufwendigsten Gesundheitssysteme der Welt haben, das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt nach den USA, eine Bevölkerung haben, die eigentlich bereit ist mitzumachen und einen guten Bildungsstand hat einfach, dass man mit denen reden kann und so weiter. Dafür sind wir echt schlecht durch die Pandemie gekommen, wenn man vor allem noch in die Waagschale wirft, was es uns gekostet hat. Also Kenia ist übrigens ganz gut durch die Pandemie gekommen. Erstens, weil die jung sind, zweitens, weil die wenig Gegenmaßnahmen gemacht haben, also dadurch wenig sekundäre Kollateralschäden hatten. Aber bei uns muss man ja jetzt auch mit sagen, wir haben als einen Kollateralschaden diese gesellschaftliche Spaltung, die entstanden ist. Wir haben als einen Kollateralschaden dieses irre Geld, was wir ausgegeben haben. Jetzt kommt aktuell, ist es ja gerade in der Diskussion, die Auflösung der Schuldenbremse, was natürlich damit zu tun hat, dass die Kasse leer ist. Deshalb können wir jetzt sowohl für Infrastrukturprojekte als auch vor allem für die Verhinderung oder den Krieg in der Ukraine und die notwendige Aufrüstung in Europa. Die Folge davon ist ja die, dass natürlich dann die Inflation angekoppelt wird. Das ist automatisch so. Die Preise steigen, der Bürger dann einen Nachteil hat. Und wir haben sowieso auch im Gefolge von Corona schon Inflation, die dadurch entstanden ist. Wir haben Verteuerungen zum Beispiel bei den Mieten, die dadurch entstanden sind, weil in der weltlichen, wir hatten ja Versorgungskrisen international, die Versorgungsengpässe, nicht nur bei Medikamenten, dass sie nicht mehr da waren. Dann gab es Probleme beim Bau, dann wurde nicht mehr gebaut. Das ist Bauen irre teuer geworden aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der Zinslast, die dann gekommen ist und wegen der Versorgung. Da sind die Mieten teurer geworden, sodass diese ganze Schieflage, will ich mal sagen, die eingetreten ist und die jeder an der einen oder anderen Stelle fühlt, mit verursacht wurde durch diese Corona-Krise. Das muss man ganz klar sagen. Bis hin zu der Schieflage, dass Donald Trump zum zweiten Mal im Weißen Haus ist.
Eine gewisse Krisenmüdigkeit, auch gerade in den USA, wo ja die Vogelgrippe schon bei den Milchkühen nicht nur angeklopft hat, sondern weit verbreitet ist. Dass dort jetzt keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, liegt nicht nur an der Regierung, sondern auch, weil die Bevölkerung wahrscheinlich sagt, nee, Leute, keine Lust auf Krise.
Ich bin so froh, dass wir nicht in den USA sind. Da ist die Lage wirklich desaströs und schwappt ja auch zu uns rüber. Dort ist quasi die Hälfte der Bevölkerung sagt, dass Donald Trump aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen seines Corona-Managements als Präsident absolut untragbar ist, aber auch wegen vieler anderer Gründe. Und die andere Hälfte hat ihn gewählt, weil sie das Gefühl hatten, unter anderem im Zusammenhang mit Corona zu viel Staat gespürt zu haben. Es war damals so, dass China sofort eine Antwort hatte, aber eben eine autoritäre Antwort. Die ist ja bekannt, was die gemacht haben mit Lockdowns. Bei uns gab es auch Leute, die solche No-Covid-Strategien gefordert haben. Die konnten sich zum Glück nicht durchsetzen. Und es gab auch andere, die härtere Maßnahmen wie allgemeine Impfpflicht gefordert haben. Auch die konnten sich zum Glück bei uns nicht durchsetzen. Aber in den USA hat sich das an einer anderen Ebene entfacht. Da war eben die Frage, brauche ich überhaupt eine Maske? Also das Maskentragen war das Symbol der Unterdrückung. Das haben die so gesehen, als müssten sie jetzt ein muslimisches Kopftuch aufsetzen. Und dieses Symbol der Unterdrückung des Bürgers durch den Staat, das hat dazu geführt, dass man das so symbolisch gesehen hat, so kategorisch gesehen hat. Das hat dazu geführt, dass ich dort nicht sehe, in der nächsten Zeit, wie neue Seuchen bekämpft werden. Das wird mehrere Probleme dieser Art geben. Über die Milchkühe haben Sie gerade gesprochen, die möglicherweise den nächsten Pandemieerreger gerade ausbrüten. Das heißt, wir haben, wenn man auf den Rest der Welt schaut, muss man sagen, geht es uns eigentlich ganz gut. Und nochmal nach vorne blickend. Ich glaube, ich wäre ja dafür, dass man Gesundheit als Fach in der Schule hat. Gibt es so ein bisschen schon. Ja, aber dass man es wirklich systematisch macht, dass das, was wir da mit den Podcasts gemacht haben für die Viren, dass man das bei jedem Menschen einfach voraussetzt. Dass jeder, der aus der Schule kommt, weiß, wie die Impfstoffe funktionieren, auch weiß, welche Nachteile sie haben, warum sie die Nachteile haben. Und dass man das ein tiefes Verständnis für diese Dinge hat. Ich glaube, das würde es, wenn mal wieder so eine Krise ist, viel leichter machen, dann drüber zu reden. Ja, weil und kann man, ab wann kann man wieder Schweinefleisch von Wildschweinen essen und so. Das heißt, es gibt immer wieder so einen Clash zwischen unserer Lebensgewohnheit und naturwissenschaftlich begründeten Bedrohungen. Und ich glaube, dass Gesundheit in der Schule wäre eine ganz gute Sache. Dass Kinder einfach auch wissen, wenn ich da immer rumhuste, dann stecke ich Leute an. Und wenn die dann ihre Oma anstecken, könnte es schon sein, dass die Oma richtig schlimm krank wird. Muss ich immer krank eigentlich in die Schule gehen? Oder habe ich dann nicht vielleicht eine super Ausrede, zu Hause zu bleiben?
Was hat Corona mit uns gemacht? Das ist das Thema heute. Wir haben noch ein paar Minuten, um darauf zu schauen, welche Maßnahmen aus heutiger Sicht, nach heutiger Datenlage, wirklich sinnvoll waren. Sie haben es zwischendurch schon mal anklingen lassen, die Plexiglasscheiben waren es nicht. Warum nicht?
Oh, das ist ganz interessant. Also alle Virologen haben Fehler gemacht und ich könnte jetzt eine lange Liste, extra Sendung machen, was ich alles mich geirrt habe. Wir haben alle so eine kleine Ausrede. Am Anfang war es noch nicht so aerogen. Das hat es erst gelernt, richtig zu fliegen. Das Coronavirus war am Anfang schon mehr so auch durch Schmierinfektionen übertragen und wurde dann aber immer ansteckender, eben aerogen durch die Luft. Und wenn Sie etwas haben, was echt fliegt, ich sag mal so ähnlich wie Zigarettenrauch, dann würde doch keiner auf die Idee kommen und sagen, okay, Raucher und Nichtraucher, das trenne ich jetzt mal durch so eine Plexiglasscheibe ab. Da würden sich die Leute schön beschweren. Ja? Und genauso ist es aber, wenn Sie ein aerogenes Virus haben. Die Plexiglasscheibe ist genauso Quatsch, als wenn Sie Nichtraucherabteil so abgrenzen wollten.
Sind wir vorbereitet für die nächsten Maskendeals?
Ich habe leider keine Deals damals gemacht. Ich habe ganz am Anfang der Pandemie einigen Freunden empfohlen, sie sollen sich jetzt Masken kaufen. Die werden bestimmt bald alle sein. Unterm Strich ist es so, wir können eigentlich viele Dinge, Masken und auch andere Sachen, in Europa ganz gut herstellen. Und wenn man etwas anderes aus der Pandemie gelernt hat, dann ist es so, dass wir diese Globalisierung der Wirtschaftsgüter, nur um den Preis noch ein bisschen billiger zu machen, weiter runterzudrücken, dass wir die einfach übertrieben haben. Und da sollten wir eigentlich in uns gehen und mal überlegen, muss es sein, dass alle Fiebermittel, die unsere Kinder dann immer brauchen im Winter, wenn sie krank sind, aus welchem Grund auch immer, oder Antibiotika, auch für Krebsmedikamente und Ähnliches. Und es gilt nicht nur für Medikamente, sondern wie gesagt, auch auf dem Bau gibt es solche Probleme und. Wir haben überall Lieferkettenprobleme, weil die globalen Lieferketten nicht mehr funktionieren. Und wir haben es ja auch ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt sind wir wieder bei der Spannung mit China. Es ist so, dass durch die geopolitischen Verwerfungen, jetzt gibt es ja Zölle demnächst auch für chinesische Waren in den USA. Die ist eine Frage der Zeit, wann es dann auch mit Europa Probleme gibt. Ich glaube, wir sollten uns schon auf lokale Produktion, wo es geht, wieder besinnen. Und das ist ein Teil eigentlich wenn man das Schwarmresilienz nennen will, was wir brauchen. Dass also wir resilient sind gegen neue Krisen aller Art, dann gehört zu der Resilienz nicht nur dazu, dass man auch irgendwie die Möglichkeit hat, nicht abhängig von irgendwelchen Leuten am anderen Ende der Welt zu sein, die dann plötzlich unsere Feinde sind. Ja? Irgendeiner sitzt dann da und dreht uns das Gas ab oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aus der Krise eigentlich auch lernen können, dass wir, wenn wir flexibel sind und nicht festhalten an dem, was es muss jetzt unbedingt dieses Importprodukt sein, was wir brauchen, und ich brauche jetzt unbedingt das und das, um glücklich zu sein, sondern wenn wir uns da ein bisschen zurücknehmen würden und das auch zulassen in der Krise, dass uns das Resilienz macht. Egal welche Krise es ist, egal was kommt, diese Anpassungsfähigkeit und diese Bereitschaft, mit dem Neuen dann zu leben, auch wenn es anders aussieht als das, was man bisher hatte.
Abschließende Frage, glauben Sie, dass das wirklich möglich ist, dass der Mensch dazu fähig ist?
Der Mensch hat einen Drang, das natürlich nicht so zu machen. Ja? Also wenn ich jetzt hier rausgehe und mein Auto ist weg, ja, weil irgendwie ich das doof geparkt habe, im besten Fall ist es nur abgeschleppt worden, ich glaube, das wird das Zeichen der Zeit, vor allem für die nächste Generation sein. Ich bin in einer Generation, die ohne Krise ohne Kriege vor allem durchgekommen ist. Das bisschen Pandemie ist für einen Virologen jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Aber es wird so sein, dass die Generation, die jetzt jung sind, die Menschen, die jetzt, was weiß ich, 20 sind, die blicken in eine Zukunft, wo sich Dinge viel massiver verändern werden und wo man nicht so entspannt wie irgendwie in der Schweiz auf dem Berg sitzen kann und sagen kann, hier ist doch immer Friede, sowohl was die geopolitischen Veränderungen betrifft, als auch was vielleicht Inflation betrifft oder andere Dinge, die schwierig werden können. Und ich glaube, da gibt es keine andere Möglichkeit. Und deshalb ist das ist ein guter Zeitpunkt. Beim Rückblickend in diese Pandemie war es doch auch so. Mensch, es gab Leute, die haben dann angefangen, wie Sie es vorhin gesagt haben, und haben gesagt, ach, wenn ich das selber mache, gut, nicht so gut wie in der Schule, aber irgendwie geht doch auch. Also diese Mut zum Improvisieren und zu sagen, das mache ich jetzt und ich muss jetzt nicht unbedingt so weitermachen, wie ich es mir vorher geplant habe, weil es ist was dazwischen gekommen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die uns dann auch stark macht.
Sagt Professor Alexander Kekulé. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekulés Gesundheitskompass hier in Leipzig beim Podcast-Festival Leipzig lauscht. Vielen Dank Ihnen, Professor Kekulé.
Vielen Dank, Frau Böttcher.
Vielen Dank dem Publikum. In 2 Wochen gibt es die nächste Ausgabe mit André Seifert an meiner Stelle im Studio. Und wir, Professor Kekulé, hören uns dann in 4 Wochen wieder. Und wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen, dann geht das jetzt hier oder per E-Mail gesundheitskompass@mdraktuell.de. Bis dahin eine gesunde Zeit. Vielen Dank.
Und wenn Sie Kekulés Gesundheitskompass mögen, empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle diese Empfehlung. Cut, das Virus, das uns trennt. Auch hier Corona-Aufarbeitung, allerdings familienintern. Hier ein Höreindruck.
Wir tragen jetzt Maske, das ist jetzt halt so. Und für mich war das halt einfach nur, mach dir mal so ein bisschen Gedanken, hinterfrag das doch mal.
Eine Pandemie.
Mir ging es nie darum, ihn zu überzeugen, sondern ihn nicht zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist, dass wir einfach alle scheiße Angst um ihn hatten, dass er sich da radikalisiert.
2 Geschwister.
Dass das meine Schwester unter anderem so einfach mitgemacht hat, ohne es zu hinterfragen, das hat mich schon ganz schön gestört.
Ein Konflikt.
Ich könnte auf keiner Demonstration mit Nazis gehen. So, oder mit Menschen mit rechter Gesinnung. Dass mein Bruder das konnte, finde ich halt richtig, richtig schlimm.
Und die Frage, wird alles wieder wie früher?
Cut, das Virus, das uns trennt, finden Sie jetzt werbefrei in der ARD Audiothek. Der Link ist auch in den Shownotes.
ARD. MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.